Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erdfrequenz, dem Podcast der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Heute fangen wir dort an zu sprechen, wo unsere Folgen sonst ziemlich oft enden, nämlich an dem Punkt, an dem Forschende hier sitzen und dann sagen, eigentlich ist irgendwie alles Wissen da über den Klimawandel, über den Verlust der Biodiversität, aber es ändert sich viel zu wenig oder es dauert viel zu lange. An diese Stelle setzen wir heute keine Seufzer, sondern eine neue Initiative von Senckenberg, die nennt sich Synthesis and Solution Labs. Und mit ihnen nimmt Senckenberg seit kurzem ganz gezielt die kritischen Fragen in den Blick, nämlich, was passiert zwischen Wissenschaft und Veränderung? Und warum klemmt es so oft in diesem Zwischenraum? Und wie kann Forschung eigentlich dazu beitragen, dass Maßnahmen nicht nur wirksam, sondern dann auch noch gerecht und dauerhaft umsetzbar, also ökologisch, sozial und finanziell sind? Die Labs heißen zwar erstmal Labore, aber darin gibt es keine Pipetten und keine weißen Kittel, sondern es handelt sich eher um Denkwerkstätten, in denen Forschende auf Augenhöhe zusammenarbeiten mit Jugendlichen, mit Betreibern von Schulmensen, mit Hausmeistern von Krankenhäusern oder mit Kleingartenvereinen. Dabei widmet sich jedes Projekt ganz konkreten Fragen, zum Beispiel, wie lässt sich der Insektenschwund in Städten bekämpfen? Und zwar nicht mit dem nächsten Flyer, sondern ganz konkret auf der Grünfläche einer Klinik. Und zwar so, dass es auch noch bezahlbar ist für die Klinik und dass niemand das Gefühl hat, die Kosten des Naturschutzes muss ja nur ich alleine tragen. Oder, zweites Beispiel, wie können Jugendliche in Frankfurt und in Sao Paulo mitreden, wenn es um ihr Schulessen geht? Und zwar so, dass nicht nur was Gesundes auf den Teller kommt, sondern der Artenschutz weltweit mitgedacht wird. Senckenberg stellt mit den Labs gleichzeitig auch eine ziemlich grundlegende Frage, zu der wir dann auch noch kommen wollen, nämlich wie sähe eigentlich eine Wissenschaft aus, die sich nicht mehr nur über Publikationszahlen und Impact-Faktoren definiert, sondern die genau diese Gerechtigkeitsfragen, die gesellschaftliche Veränderung und den Weg, wie wir dorthin kommen, mitdenkt von Anfang an. Und dann könnte man sagen, es geht nicht weniger als darum, die Forschung der Zukunft zu entwickeln. Zu Gast habe ich zwei Expertinnen, die diesen Prozess bei Senckenberg mit vorantreiben und die uns jetzt erzählen werden, wie sich Senckenberg ein Stück weit neu erfindet. Herzlich willkommen, Alexandra Lux und Cornelia Krug. Schön, dass ihr da seid. Ich bitte euch jetzt mal, euch selbst vorzustellen, weil wir es ja mit zwei Frauenstimmen gleich zu tun haben und damit wir uns alle so ein bisschen einhören können, wer von euch wie klingt. Wäre meine Bitte, Alexandra, stell dich doch mal selbst vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung hierher. Schön, dass das geklappt hat. Mein Name ist Alexandra Lux. Ich bin Wissenschaftlerin am ISOE. Das ist das Institut für sozial-ökologische Forschung hier in Frankfurt. Und unser Institutsteam hat schon eine langjährige Kooperation, auch mit Senckenberg. Schon seit 2008 arbeiten wir unter anderem im Senckenberg Biodiversität- und Klimaforschungszentrum zusammen. Und ich selbst bin damit beschäftigt, wie eigentlich Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam den großen Herausforderungen begegnen können. Du hast es in der Anmoderation schon aufgemacht. Und für mich ist die Frage so, wie bringt man eigentlich Forschende, Akteure aus Politik und Verwaltung, aus der Praxis in Unternehmen, aus Verbänden, aus der Zivilgesellschaft an einen Tisch, damit alle voneinander lernen können und gemeinsam erarbeiten, was getan werden kann, um konkreten Problemen zu begegnen. Das nennen wir transdisziplinäre Forschung. Und für mich ist da eine ganz wichtige Frage, die mich stets antreibt, wie eigentlich Forschung zum Beispiel zu Artenvielfalt nicht in der Schublade landet, sondern eben wirklich etwas bewegt.
Jetzt habe ich gleich eine Zwischenfrage, bevor Cornelia, du dich vorstellen darfst. Du hast einfach so runtergerattert, transdisziplinäre Forschung. Ein paar Leute haben vielleicht schon interdisziplinär gehört, ne? Aber was ist denn transdisziplinär? Ist ja nochmal was ganz anderes.
Genau. Bleiben wir bei dem Insektenbeispiel, das in der Anmoderation schon war. Wir wollen also verstehen, warum Insekten verschwinden und was man dagegen tun kann. Und als Naturwissenschaftlerin könnte ich das Phänomen beschreiben, messen, auch modellieren. Als Sozialwissenschaftlerin, die ich eigentlich bin, kann ich erklären, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, was sie motiviert, was sie hindert. Aber wenn ich dann noch jemanden aus der Landschaftspflege dazu bekomme, die Kommunen, Naturschützer von Anfang an mit in meinen Forschungsprozess mit reinnehme, ihre Fragen, ihr Wissen, ihre Erfahrung, dann entstehen Handlungsstrategien, die eben auch in der Praxis funktionieren. Und das ist ein zentrales Prinzip. Gemeinsam Probleme verstehen, gemeinsam die Fragen formulieren und über das Antworten finden, dann auch in gemeinsames Gestalten.
Kann ich das so einfach sagen, dass transdisziplinär im Grunde raus aus der eigentlichen Wissenschaft ist? Also interdisziplinär wäre das Erste, was du gesagt hast, Naturwissenschaftlerin arbeitet zusammen mit Sozialwissenschaftler. Ne? Das ist interdisziplinär. Und transdisziplinär ist raus aus der Wissenschaft? Also
nicht raus aus der Wissenschaft, sondern es ist eine andere Art der Wissenschaft. Also ich ziehe Praxiswissen, deren Perspektiven, Interessen, Beweggründe mit in meine Forschung schon ein und nicht indem ich über sie forsche, sondern mit ihnen. Und
also schon,
sie werden zu Forschenden.
Ja, also ich nehme sozusagen Leute, die nicht in der Wissenschaft arbeiten, auf Augenhöhe mit rein.
Genau.
So, okay, wunderbar. Vielen Dank. Cornelia, schön, dass du auch da bist. Du bist tatsächlich von Senckenberg. Stell dich doch mal vor, wo du jetzt herkommst.
Jawohl. Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung, für die Möglichkeit, die Synthesis and Solution Labs vorzustellen. Ich bin seit einem guten Jahr jetzt bei Senckenberg gelandet, als Koordinatorin für die Synthesis and Solution Labs. Also bei mir laufen die ganzen Fäden zusammen. Wir leisten die ganze Unterstützung für die Wissenschaftler. Ich selbst bin auch Wissenschaftlerin, ich bin Ökologin, ich bin Zoologin, ich habe lange in Südafrika gearbeitet, ich war dann in Frankreich, ich war in der Schweiz und bin als Wissenschaftlerin so einen Prozess durchlaufen, relativ früh schon, wo ich mich auch gefragt habe, ja, was passiert eigentlich mit unserem Wissen? Und wie können wir im Prinzip mit den Praxispartnern zusammenarbeiten, dass die Wissenschaft im Prinzip das Wissen bereitstellt, um im Prinzip den Praxispartnern zu helfen, Biodiversität zu schützen oder zu fördern. Meine Erfahrungen gehen also wirklich 20 Jahre zurück. Ich arbeite seit 20 Jahren daran, im Prinzip zu überlegen, wie kann ich wissenschaftliche Informationen so bereitstellen, dass sie wirklich auch für die Praxispartner nützlich sind, sinnvoll sind. Und ich habe das angefangen schon in Südafrika, wo ich eigentlich mal über Kleinsäuger gearbeitet habe, dann in einem Projekt gelandet bin, wo es um die Wiederherstellung eines bedrohten Vegetationstyps geht, wo wir tatsächlich zusammen mit den Naturschutzbehörden und auch den Landbesitzern daran gearbeitet haben, was nötig ist, um im Prinzip diese Vegetation wiederherzustellen. Angefangen haben wir bei dem Verstehen, was ist eigentlich, wie funktioniert dieses Ökosystem, was sind die Treiber, ist es Feuer, was hindert es daran, im Prinzip sich wieder auszubreiten, was hat es mit der Samenausbreitung zu tun. Also wir wissen, dass im Monasterfeld es fehlen natürlich die ganzen Großsäuger, die das im Prinzip, das Gras abfressen und so weiter. Aber dann im Prinzip zu überlegen, ja, was können wir denn eigentlich im Naturschutz und mit den Landwirten zusammen wieder herstellen, dass im Prinzip die Vegetation dann auch wieder hergestellt werden kann. Was ist möglich?
Jetzt können wir nicht das ganze Südafrika-Projekt erklären, aber würdest du, habe ich mich gerade gefragt, sagen, dass du aus so einem Moment heraus ganz persönlich kommst von, dieser Frustmoment, ne? Oder dieser Seufzermoment von, eigentlich ist alles Wissen da, aber es passiert so wenig und deswegen auch ganz persönlich so ein bisschen an dieser Stelle jetzt richtig bist, weil es jetzt mal größer aufgehängt angegangen wird und nicht jedes kleine Projekt für sich an diesem Moment irgendwie scheitert oder so ein bisschen verzweifelt.
Es war nicht eher der Frustmoment, sondern was mir Südafrika gezeigt hat, ist, dass es möglich ist, diese Forschung zu betreiben und im Prinzip mit den Landbesitzern und mit den Naturschutzbehörden auf Augenhöhe zu arbeiten. Und ich finde das toll, dass wir das hier im Senckenberg im Prinzip wirklich auf einer großen Skala jetzt auch probieren.
Jetzt hat dieses Projekt ja diesen Zungenbrechernamen bekommen. Du hast ihn sehr schön ausgesprochen. Ich versuche es nochmal. Synthesis and Solution Labs klingt so mega, wow-mäßig. Ne? Irgendwo anders, und das habe ich in der Anmoderation ja auch gesagt, schreibt ihr Denkwerkstätten.
Ja.
Das klingt irgendwie erstmal greifbarer und beim zweiten drüber nachdenken weiß man aber auch nicht so genau, was gemeint ist. Du bist bestimmt als die es koordiniert, geübt darin, ganz kurz und auf den Punkt zu erklären, was das eigentlich ist. Also genau, was wollt ihr genau erreichen damit?
Also erstmal wollen wir Räume schaffen, wo sich im Prinzip Wissenschaft und Gesellschaft, verschiedene Akteure aus der Gesellschaft auch einfach begegnen können und in Austausch miteinander treten können. Das ist das Wichtigste. Dann, also genau.
Darf ich zwischenfragen? Also
gerne.
In Austausch miteinander oder in Austausch mit der Forschung auch?
Also Austausch miteinander und mit der Forschung, dem Austausch miteinander findet natürlich auch ein Austausch über die Forschung statt.
Mhm.
aber auch das Praxiswissen. Genau, und wir setzen uns ja zusammen aus der Synthesis, also der Synthese, was für uns heißt, wir schauen uns an, was für Wissen kommt aus der Wissenschaft, aber auch, was haben unsere Praxispartner an Erfahrungswissen gesammelt? Das ist ja die, also ich meine, wenn ich jetzt jemanden nehme, der Grünanlagen pflegt oder auch einen Landwirt, der macht das ja nicht einfach so, sondern der hat ja über Jahrzehnte auch Erfahrungen gesammelt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das nehmen wir auch mit auf. Das ist ganz wichtig. Und dann schauen wir uns gemeinsam an, was lernen wir aus diesem Wissen über das System und was hilft es uns im Prinzip, diese Frage, die wir uns stellen, zu beantworten. Und dann kommen wir zu dem zweiten Teil, das sind die Solutions, das sind die Lösungen. Wir haben also das Problem, wenn wir es anschauen, zum Beispiel nehmen wir wieder Dresden. Genau, wir sehen, dass wir im Prinzip einen Insektenschwund in den Städten haben.
Ich muss kurz reingehen, weil du so selbstverständlich sagst, nehmen wir wieder Dresden, aber wir haben Dresden als Dresden-Projekt noch gar nicht vorgestellt.
Genau.
Ich habe ein bisschen in der Anmoderation von den Insekten in Städten gesprochen und das ist das, wo du sagst, nehmen wir wieder Dresden. Ne?
Genau.
Dieses Projekt ist im Moment in Dresden verortet.
Richtig, genau.
Wie heißt es genau?
Also das Projekt, der ganz lange Titel heißt, Biodiversität im Siedlungsraum, Hemmnisse erkennen und überwinden.
Okay, also, aber ihr sagt kurz irgendwie Insekten und Maat von Mähen in Dresden, ne?
Genau, also ganz kurz gesagt, es geht darum, wie können wir Insektenvielfalt in Städten erhalten? Und ein großes Problem ist im Prinzip, wir müssen ja Grünflächen pflegen. Und bei den Insekten ist es sehr viel davon abhängig, wann diese Blühwiesen gemäht werden und in welchen Abständen. Und ist für die Wissenschaftler jetzt in Dresden oder die Forschenden in Dresden, die haben schon Handlungsempfehlungen rausgegeben, wie man diese Grünflächen am besten pflegt.
Also da steht dann drin, mäht nicht alles alle zwei Wochen kurz
so
und klein.
So ungefähr, genau. Aber es wird nicht umgesetzt, weil es teilweise nicht in den Pflegeplan passt, weil es vieles auch Missverständnis vielleicht formuliert ist. Also wenn ich eine Angabe habe, die Fläche soll partiell gemäht werden. Was heißt das eigentlich? Ist das mehr, also ich kann die dann, ich weiß nicht, einen Streifen mähen, einen Streifen stehen lassen. Ich kann die dann halbe Fläche mähen und dann zwei Wochen später die andere Hälfte mähen. Aber das ist irgendwie nicht ganz das, was es eigentlich bedeutet. Damit sich Insekten ausreichend auf einer Fläche entwickeln können, muss die Vegetation natürlich auch über längere Zeit stehen bleiben. Das heißt, in dem Fall heißt partielle Maat, ich mähe einen Teil, das kann ich in Streifen machen oder halb-halb, wie ich möchte, aber der andere Teil muss halt einfach über eine bestimmte Zeit stehen bleiben, damit sich die Insekten zum Beispiel auch entwickeln.
Und nicht nur zwei Wochen.
Und nicht nur zwei Wochen zum Beispiel.
Genau. Okay.
Ja.
Jetzt hast du gesagt, an diesem Beispiel würdest du gerne darüber sprechen, wie es zu Lösungen kommt. Ne? Jetzt hast du so ein bisschen schon angedeutet, wie das in Dresden funktioniert, also oder zumindest worüber man alles sprechen muss.
Ja.
Alexandra, du bist in dem Projekt ja auch mit drin, weil du sozusagen von der anderen Seite, von der Transdisziplinarität und wie man das einfach am besten aufsetzt, drauf guckst und wenn ich richtig informiert bin, auch von der Seite aus, was sind denn die psychologischen Mechanismen, um ins Handeln zu kommen? Wie sieht das in Dresden aus? Wen bringt ihr alles an einen Tisch oder auf die Wiese oder keine Ahnung, ins Grün miteinander und ins Gespräch?
Genau, also in dem Fall hat eine Kollegin, Nicola Mocek, eine Befragung gemacht, die ist auch Umweltpsychologin und hat sozusagen nochmal nachgespürt in der Befragung erstmal und in Interviews, woran hapert es eigentlich? Also was sind eigentlich die Routinen, die existieren und wie stehen die im Widerstreit zu den Handlungsempfehlungen?
Also wer mäht wann,
und
warum?
Und wer mäht wann, warum, warum nicht? Mhm. Und um hier besser zu verstehen, die Handlungsmotivation ist das eine wichtige Grundlage und im nächsten Schritt geht es jetzt darum, auch aus diesen Ergebnissen und aus weiteren Diskussionsrunden rauszuziehen, was passiert denn eigentlich, wenn jemand auf diese Wiese schaut? Für die Naturschützer ist das ein Refugium für Insekten, vielleicht auch eine bestimmte Art, die da vorkommt, die selten ist, die man schützen möchte. Bürgerinnen und Bürger kommen vorbei und sehen darin einen schönen Park. Oh, da ist auch noch eine Bank, da kann ich mich hinsetzen, da kann ich mich erholen. Das Klimareferat der Stadt sieht vielleicht eine Frischluftschneise und möchte sozusagen möglichst viel Wind in die Stadt bringen über diese Fläche und das Stadtklima verbessern. Und all diese widersprüchlichen Anforderungen an dieses vielleicht kleine Stück Land und Wiese müssen erstmal zusammengebracht und verstanden werden in ihren gegenseitigen Abhängigkeiten. Und da ist es dann total wichtig, auch so ein Stück weit zu sehen, okay, es gibt viele Perspektiven darauf und wo sind eigentlich die Grenzen meines Wissens darüber, was alles mit dieser Wiese passiert, wo die Multifunktionalität steckt. Um dann auch zu, eben in dem Dialog auch zu sehen, okay, wo können wir nun ansetzen, wer kann eigentlich wie handeln und wie können wir das auch so Maßnahmen entwickeln, die eben nicht die Kosten explodieren lassen und das alles an einer Stelle nur zu parken, sondern zu einer gemeinschaftlichen, tragbaren Lösung.
Das heißt jetzt ganz konkret, in Dresden habt ihr die Eigentümer dieser Wiese zusammen? Also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich weiß aus den Vorgesprächen, es geht zum Beispiel um Wiesen in der Grünanlage einer Klinik, ne, eines Krankenhauskomplexes. So. Also ihr habt wahrscheinlich irgendwen aus der Verwaltung dieses Krankenhauskomplexes dabei, vielleicht auch noch den Hausmeister, der den Rasenmäher im Zweifel persönlich fährt oder schiebt. Aber wer ist noch dabei? Das Grünflächenamt oder jemand vom Klimareferat der Stadt? Oder welche Leute fragt ihr? Und auch Besucher dieses Parks, also Klinikpatienten? Oder wer ist alles dabei? Zählt einfach mal auf.
Genau. Es ist schon ein ganz breites Spektrum und das ist noch, da das Projekt noch am Laufen ist, hat dieser Dialog noch nicht intensiv stattgefunden. Darum spreche ich jetzt in so einem aus meiner Sicht Idealtypus.
Ja.
Und da wäre genau diese Gruppen alle mit dabei, vor allen Dingen auch dann die Patientinnen und Patienten zum Beispiel, auch wie, was ist für sie eigentlich wichtig an dieser Wiese? Und da kann es nämlich auch total sein, dass eine blühende Wiese, die für die Insekten gut ist, auch den Patienten und Patientinnen irgendwie hilft, so boah, den Stress, den man im Krankenhaus hat, mal kurz zu vergessen und irgendwie mal durchzuatmen und irgendwie die Klinikluft ein Stück weit hinter sich zu lassen.
Es gibt ja durchaus so Forschung, ich weiß das aus anderen Podcast-Folgen über Vögel, ne? Wenn die Biodiversität der Vögel um einen bestimmten Prozentsatz zunimmt, macht es die Leute zufriedener und glücklicher als ein Zuwachs an Lohn zum Beispiel. Ne? Also es ist wurscht, ob ich 10% mehr Lohn kriege, weil es mir viel besser geht, wenn es mehr Vögel. So könnte das ja auch, das ist ein bisschen die Theorie, die dahinter steckt, ne? Mit der Biodiversität auf der Wiese sein. Wenn ich da mal wieder einen Schwalbenschwanz-Schmetterling sehe oder irgendwie andere Insekten rumbrummen und rumsummen und ich irgendwie nicht nur Gänseblümchen blühen sehe, sondern vielleicht auch 10 andere Arten, macht mich, also wirkt es auch positiv auf nicht nur mein Wohlbefinden, sondern vielleicht sogar auf die Gesundheit, was dann möglicherweise sogar irgendwann messbar wird. Das untersucht ihr soweit nicht, aber das ist die Theorie dahinter. Ne?
Genau, das ist der Ansatz, wo wir dann versuchen, eben die, wenn man es jetzt funktional sagt, Nutzen sozusagen von dieser Wiese haben, das auch wirklich an den Tisch zu bekommen und zu sehen, wer kann eigentlich wo entscheiden und was sind dann auch die Entscheidungslogiken dahinter. Und da kommt man dann auf so ganz schwierige Sachen, wie zum Beispiel Ausschreibungsverfahren, weil die Wiese nicht vom Hausmeister gemäht wird, sondern das wird an einen Gartenlandschaftsbau weitergegeben. Man muss die Ausschreibung so formulieren, dass genau klar ist, was erwartet man eigentlich von dieser Firma, die das erledigen soll.
Und im Zweifel steht dann da drin, du musst alle 2 Wochen mähen im Sommer.
Wenn das ja, im schlimmsten wächst. Fall steht gar nichts drin und die machen das, wie es in irgendeinen Routineplan passt. Also das sind sozusagen die Herausforderungen, die da dann entstehen, wenn man wirklich versucht, ein gutes MAAT-Regime, so der Fachbegriff, da zu finden, um eben die Wiese zu mähen, blühen zu lassen und alle Vorteile sozusagen davon auch ja, wirklich greifbar werden zu lassen.
Jetzt hast du gesagt, ihr habt Interviews geführt, also nicht du persönlich, sondern eine andere Mitarbeiterin. Wie geht es denn dann, auch idealtypisch, weil noch nicht alles stattgefunden hat, weiter?
Also der nächste Schritt ist eben genau dieser Austauschprozess, um dann auch zu sehen, und Cornelia hat es vorhin gesagt, es gibt Handlungsempfehlungen, die sozusagen wissenschaftlich fundiert und begründet sind, die aber zum Teil auch missverstanden werden. Und wie kann man dann daran arbeiten, gemeinsam mit denen, die sie dann lesen, natürlich nicht mit allen, sondern mit Repräsentanten sozusagen, so was bräuchtet ihr eigentlich noch an Hilfestellungen? Muss es konkreter werden? Braucht es mehr Beispiele? Brauchen wir eine gröbere Beschreibung, um mehr Flexibilität zu ermöglichen, weil es einfach in die Routinen nicht passt, so wie es gegenwärtig formuliert ist. Und das ist der Schritt, der sozusagen jetzt noch kommt. Mhm. Genau dieser Anpassungsprozess, das nochmal anzureichern, was alles eigentlich getan werden kann, um dann wieder zurückzukommen, okay, und was ist jetzt der Kern und was schreiben wir auf in diese Handlungsempfehlungen? Mhm. Und ich glaube, dass dabei die Diskussion mindestens genauso wertvoll ist wie eine Handlungsempfehlung, die dann aufgeschrieben ist, in Broschüren erscheint oder im Internet runterladbar ist. Weil bei denen, wenn man nur auf das Produkt schaut, ist die Gefahr, dass es trotzdem in Schubladen landet. Mhm.
Also, weil, Cornelia, du willst an der Stelle ergänzen, Entschuldigung, ich stelle meine Frage zurück.
Genau, ich wollte dazu noch ergänzen, was auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, dass man genau in diesen Austausch geht, aber dann auch wirklich gemeinsam nach draußen geht und sich das auch gemeinsam anschaut. Und also das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, diese gemeinsame Begehung draußen. Da gehen nochmal ganz andere Dinge auf, als wenn man einfach nur in einem Raum sitzt und über ein Blatt Papier diskutiert. Und das andere ist, was dann auch kommt, dass man im Prinzip auch Beispiele nimmt, dass verschiedene Akteure im Prinzip zeigen können, ich mache das so und das ist mein Ergebnis. Und häufig ist es nämlich auch wirklich so, dass das aus der Wissenschaft kommt, immer noch so ein bisschen angeguckt wird, aber wenn jetzt ein genau Gärtner von einem anderen Gärtner hört, sagt, hier, schau mal, das funktioniert sehr gut, nimmt er das viel besser eigentlich oder deutlich besser an, als wenn er das dann wieder auf dem Papier von der Wissenschaft bekommt. Also wenn wir das jetzt wieder so schön mit Fachgebrüchen ausdrücken, dieses Peer-to-Peer-Learning ist da natürlich auch sehr wichtig, dass im Prinzip die Akteure voneinander lernen und sich untereinander auch austauschen.
Mhm. Ja. Jetzt würde ich gerne noch diesen einen Schritt zurückgehen und nochmal auf diesen Moment kommen, ne? Die Wissenschaft manchmal hat, den gab es in Dresden ja auch. Diesen Moment von, Mensch, eigentlich haben wir doch alles gemacht. Ne? Wir haben hier irgendwie Insekten gezählt und festgestellt, wie die über die Zeit sich verringern. Und wir haben eigentlich gesagt, so und so funktioniert es mit dem Mähen und Flyer produziert und sonst irgendwas. Das ist ja tatsächlich der Moment, auf den ich jetzt hinaus will, bei dem sozusagen bei dir jetzt neue Projekte beantragt werden können. Und so war das auch, ne? Also, wer hat dieses Dresden-Projekt beantragt und warum? Aus welchem Frustmoment hinaus?
Genau, also im Prinzip war das schon, das Projekt aus Dresden, das ist sogar eins von unseren Pilotprojekten, eins von den ersten zwei, an denen wir auch im Prinzip ausprobieren, wie unsere ganzen Prozesse und so weiter funktionieren. Und dieser, genau, Frustmoment war eigentlich auf der einen Seite, ja, wir haben diese Handlungsempfehlungen. Wir wissen eigentlich, es gibt Flyer, also das Projekt basiert auf zwei anderen Projekten, Insektensatz, Sachsen und Innoversum, die im Prinzip die Leute informieren über die Wichtigkeit von Blühwiesen in der Stadt, welchen Beitrag die zum Erhalt von Insekten leisten. Und
von Matthias Nuss, ne?
Von Matthias Nuss,
der auch im Podcast schon war. Also das Insektensachsen stellt er da genau vor, wer da richtig einsteigen will. Wir verlinken kann da die Folge nochmal in den Infos zu diesem Podcast. Und der kam dann und hat gesagt, so.
So, genau. Es ist genau diese Frage, ja, ich habe jetzt diese Handlungsempfehlungen, es hält sich aber keiner dran, beziehungsweise sie werden nicht so umgesetzt, wie wir das eigentlich gerne hätten oder denken, dass es sinnvoll ist. Und dann eben genau diese Frage nach den Hemmnissen, was hindert die Leute eigentlich daran, das im Prinzip umzusetzen? Und darauf basiert eben dann auch diese Umfrage, um wirklich rauszukitzeln, ja, woran liegt es denn eigentlich? Versteht ihr nicht, was wir aufgeschrieben haben? Das war die erste Idee dahinter. Ja, unsere Flyer und Informationen sind noch viel zu kompliziert. Wir müssen das noch weiter runterrechnen. Aber jetzt haben wir im Prinzip, nachdem diese Umfrage laufen, ist es eigentlich, haben wir viel genauer im Blick, was eigentlich die Probleme, die Hemmnisse sind. Auf der einen Seite sind es viele Missverständnisse, auf der anderen Seite aber zum Beispiel auch gibt es Wiesen, die werden gepflegt, um bestimmte Pflanzen zu erhalten. Da geht es gar nicht erstmal um die Insekten. Und um eine Pflanze zu erhalten, musst du etwas anderes unternehmen, als wenn du eine bestimmte Insektenpopulation haben willst.
Also ihr habt jetzt rausgefunden, Alexandra, wie gesagt, Zwischenstadium und so, aber es geht, oder ein Hemmnis ist wahrscheinlich, klasse, vielen Dank, da hat die Wissenschaft mal wieder einen Flyer produziert und sagt uns, was wir tun sollen, ab in die Schublade damit. Aber das ist ja nicht alles und es ist auch nicht alles, dass Matthias Nuss irgendwie nur ein bisschen unpräzise formuliert hätte, was sozusagen alternierendes Mähen eigentlich sein soll oder so, sondern es geht auch darum, dass für so eine Klinikwiese und den Klinikbetreiber das eben ganz andere Schwierigkeiten mit sich bringt, als für jemanden, der die Mittelwiese auf dem Kreisel betreut und wieder jemanden, der irgendwo die Außenflächen an einem Kleingartenverein verantwortet. Ne? Und das kriegt ihr jetzt erstmal mit und Matthias Nuss darum auch, dem wird das auch zurückgespiegelt, wie ne, komplex und wie ganz unterschiedlich das in den eigenen einzelnen Situationen eigentlich ist, warum man nicht sagen kann, mehr doch so.
Genau, und das ist irgendwie dann dieser Moment, wo, und das finde ich an der transdisziplinären Forschung das Spannende eigentlich auch, wo man sozusagen in einen, sowas wie einen selbstreflexiven Modus kommen kann, auch als Wissenschaftlerin, und die Grenzen des eigenen Wissens und der eigenen Wirkmächtigkeit irgendwie sieht und dann aber eben durch diese kooperativen Formen das auch wieder erweitern und die Grenzen ein bisschen weiter schieben kann, um da dran zu arbeiten und zu sehen und auch selber besser zu verstehen, in welchem Habitat, jetzt nicht das ökologische, sondern sozusagen das soziale Habitat, der soziale Kontext, landen eigentlich das, was ich aus einer Wissenschaft sehr gut begründet und auch gut dargestellt, erstmal als Handlungsempfehlungen geben kann. Und hier in den Austausch zu kommen, wo, dieses Ausschreibungsbeispiel finde ich da immer das Treffendste, ne? Wo man erstmal das sozusagen übersetzen muss in eine Form, die rechtssicher ist, die präzise ist und dahinter stehen ja auch dann Arbeitsstunden und Bezahlungen dafür.
Also du meinst die Ausschreibung und nicht für, von für euch
die,
intern, nee, sondern...
für die MAT, also ja. wenn ich sozusagen da...
Der Klinikbetreiber genau. Sucht einen externen Dienstleister,
genau.
Der den Rasenmäher bedient.
Und diese soziale Komplexität mit in eine naturwissenschaftliche Überlegung zu bringen. Und das ist sozusagen der spannende Punkt, wo man irgendwie merkt, okay, eine einzelne Disziplin kommt nicht weiter und aber auch der Klinikbetreiber kommt nicht weiter, weil dem natürlich auch... Grundlagen fehlen, selbst wenn er motiviert ist, insektenfreundlich zu wirtschaften. Was bedeutet das nun wirklich? Und in diesem Dialog, im Zusammenarbeiten und dann auch wirklich im Aufschreiben, Aushandeln, Notieren, was Möglichkeiten sein können und dann auch den Schritt zu gehen, okay, was sind denn dann die Folgen davon? Das wirklich in greifbar zu kriegen, sichtbar zu kriegen.
Also was... ich dabei gerade denke, ist, das eine, was du gesagt hast, ist, wir machen so ein bisschen ne, den Prozess der Wissenschaft auf und öffnen auch ne, so das Verständnis für das, was da draußen ist. Es geht nicht nur darum, einen Flyer zu produzieren, der besser verständlich ist oder mit dem ich noch genauer sage, wie Variante A, B oder C ist, so, sondern es geht auch darum zu verstehen, was hängt da im wahren Leben alles noch dran. Also im besten Sinne bohrt ihr sozusagen, ich nehme jetzt mal das blöde alte Bild vom Elfenbeinturm, ne? Ihr bohrt so Löcher in diesen Elfenbeinturm. Und worum es aber auch geht, und das ist ja was an der Stelle dann oft so Vorgaben, die aus der Wissenschaft oder aus der Politik kommen, vorgeworfen wird, ist einerseits, jetzt kommen zwei große Wörter, ja, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Das steht auch groß in eurer Projektbeschreibung. Das ist sozusagen euer Ziel, das Ganze gerecht und nachhaltig zu gestalten. Also Stichwort, der Mensch da draußen, dem von der Politik gesagt wird, du musst jetzt insektenfreundlich mähen und nicht mehr so oft mähen und kümmere dich um den Naturschutz, soll nicht an der Stelle sagen, so, das wird für mich jetzt aber viel zu teuer und wieso muss ich das jetzt alleine alles lösen, sondern euch geht es eben darum, da auch Kompromisse zu finden. Ne? Also wie sieht denn jetzt im Fall von Dresden zum Beispiel so eine Gerechtigkeit aus? Wo steckt die Gerechtigkeitsfrage beim Mähen?
Ja, da schauen wir auch auf einen Aspekt, den nennt man Verteilungsgerechtigkeit, also so den Punkt, wer trägt eigentlich die Last oder in Zeit oder auch in Form von Kosten für eine Veränderung in dem Mähen von Wiesen. Und da eben in einem Dialog zu einem Punkt zu kommen, wie können wir eigentlich kostengünstig, sparsam, auch in Routinen passend Maßnahmen empfehlen, formulieren, beschreiben, die eben genau hier auf eine Verteilung schauen und nicht, dass eine Gruppe, eine Person, ein Akteur die gesamten Kosten einer Veränderung tragen muss, sondern dass da in dem Kompromiss sozusagen ausgehandelt wird, wie können verschiedene Gruppen dazu beitragen und dann aber auch wieder einen Nutzen daraus ziehen.
Also Kompromiss ist wahrscheinlich das große Stichwort, ne? Zu gucken, nicht sozusagen aus der Wissenschaft heraus die Maximalforderungen umsetzen zu wollen. Also zu wollen vielleicht erstmal schon, aber dass man sich dann trotzdem irgendwo trifft, wo es ökologisch noch total Sinn macht, aber vielleicht nur 95% oder wir nicht bei 100% landen, dafür aber total machbar wird.
Machbar und dann vor allen Dingen nicht nur an dem einen Fleck, sondern eben auch an anderen Orten, an anderen Wiesen auch wieder reproduziert, nachgemacht werden
kann letztendlich. Ja. Das klingt aber alles so irre kleinteilig, oder? Also du hast ja jetzt schon auch gesagt, wen hören wir, mit wem sitzen wir zusammen? Ganz viele Sachen müssen mitgedacht werden. Ausschreibungsverfahren von Klinikverbänden und. Ja. Wie kriegt ihr das wirklich in dem Prozess zusammen und machbar in einem überschaubaren Zeitraum?
Genau, das ist der schwierige Punkt sozusagen, genau diese Aushandlungsprozesse gut zu gestalten. Und da haben wir einfach auch Methoden, Vorgehensweisen, wie man Dialogprozesse gestalten kann, die dann eben auch danach schauen, wer ist dabei, wen brauche ich unbedingt, wo sind aber auch noch Akteure, die sozusagen noch was mit beitragen können. Und hier das in Format und auch in eine Zielorientierung zu bringen. Also nicht zu sagen, wir reden 5 Wochen lang, sondern wir haben jetzt 2 Stunden Zeit, wir haben einen Rahmen und innerhalb dessen findet diese Aushandlung statt und die hat einen Fokus, der sozusagen ein Problem adressiert. Ein Problem, das alle, die am Tisch sitzen, teilen. Sie haben vielleicht unterschiedliche Teilprobleme, aber da, wo dieses Gemeinsame entsteht. Und da entsteht für mich auch diese Frage nach Gerechtigkeit. Jeden zu Wort kommen lassen, jede Perspektive zu hören, damit auch dieses Lernen voneinander stattfinden kann. Und da steckt dann auch schon ein Schlüssel drin, zu dieser Nachhaltigkeitsfrage, dass man eben versucht, die verschiedenen Zwänge, Barrieren, Motivationen, Ideen, Werte, die irgendwo stehen, das sichtbar zu machen und dann auch zu verstehen, jetzt weiß ich, warum die da immer alle 2 Wochen mähen, weil es einfach schnell gehen muss. Wenn die Wiese zu hoch ist, dauert es einfach doppelt so lange. Mhm.
Und die Nachhaltigkeit steckt genau wo drin? Also nachhaltig heißt ja jetzt auch, wir kommen jetzt nicht in unserem Aushandlungsprozess, wie auch immer der aussieht, zu einem neuen Verfahren und das machen wir jetzt mal ein Jahr und im zweiten Jahr quälen wir uns dann noch so ein bisschen da durch, aber ne, lassen es schon wieder so ein bisschen schleifen und im dritten Jahr ist es gerade vergessen. Ne? Sondern das soll ja, also das ist ja im besten Falle das Nachhaltige, dass man zu was kommt, was man durchhalten kann und auch aus sich heraus vielleicht will. Was bedeutet die Nachhaltigkeit da konkret noch? Also wie schafft ihr das?
Ja. Wir hoffen es zu schaffen, eben genau indem die Prozesse gut gestaltet sind, wo das Austausch, das Lernen, das Mitnehmen auch auf einer Ebene funktioniert, die jenseits des Papiers mit den Handlungsempfehlungen ist. Das heißt, dass ein Kontext entstanden ist, in dem ich das sozusagen mir aneignen konnte. Das Wissen ist nicht das Wissen der Wissenschaft und die sagen mir, sondern das ist das Wissen, wir sind als Gruppe davon überzeugt, so kann es funktionieren. Und da stecken dann eben die ökologischen, sozialen, ökonomischen Aspekte sind in dieser Abwägung mit zu Wort gekommen, zum Tragen gekommen. Und aber es ist sozusagen im Idealfall etwas, das ich verstanden habe und weiß, warum ich es tue. Und ich tue es, weil ich es verstanden habe und nicht, weil es mir jemand sagt.
Mhm. Also man muss ja auch davon ausgehen, ne, wenn man auf Landwirtschaft blickt oder so, die Leute kennen ihre Flächen und ihr Land und alles, was drumherum ist, am allerbesten. Und wollen dafür natürlich auch, weil es ihre Lebensgrundlage ist, das Beste, ne, auch auf lange Sicht. Das heißt, es ist ja gar nicht so ein Top-Down-Ding von, ich sag dir, du musst jetzt alles anders machen, sondern im besten Fall entsteht, stelle ich mir jetzt gerade vor, auch so ein Spaß daran, ne? Zu sagen, hey, wir machen hier was Cooles gemeinsam, ich gestalte es mit und so funktioniert es tatsächlich auch in der Praxis, obwohl es noch EU-Richtlinien gibt und irgendwie ein kompliziertes Abrechnungsverfahren und ich weiß nicht was alles noch dabei.
Genau, und da das einzubinden in sozusagen diejenigen Menschen wirklich, die mit uns am Tisch saßen, die auch als ja letztendlich Multiplikatoren zu verstehen, die gehen dann wieder in andere Verbände, in andere Diskussionsräume, wo sie dieses Wissen, die Erfahrung, die sie gemacht haben in unserem kleinen Projekt, vielleicht auch mit relativ begrenzten Flächen, Das nehmen sie aber mit und können das sozusagen auch weitertragen. Und das ist ein Schlüssel, wo für mich Wirksamkeit auch drin steckt, die dann eben von dem Kleinen in die breitere Fläche kommt, dass wir da auch darauf schauen, dass genau diese Frage von Netzwerken, Verstetigungen, Vertrauen in das, was erarbeitet wurde, dass das weiterleben kann und dann auch an anderen Orten wirkt. Und ich sage jetzt mal, im schlimmsten Fall auch ganz ohne Senckenberg-WissenschaftlerInnen.
Naja, wahrscheinlich irgendwo auch im besten Fall, oder? Also das Ziel kann ja, das denke ich jetzt auch gerade, kann ja nicht sein, irgendwie in Dresden jetzt so ein Lab über 30 Jahre zu installieren und alle zwei Jahre wieder zu gucken, funktioniert es noch? Oder müssen wir neue Leute zusammen telefonieren, die sich mit an diesen Tisch setzen? Ne? Sondern im besten Fall kann die Wissenschaft sich irgendwann da rausziehen.
Ja, das ist genau die Idee, weil das ja auch nicht Aufgabe von WissenschaftlerInnen sein kann, sich in solchen Prozessen langfristig zu engagieren.
Also das heißt, die Nachhaltigkeit würde auch drin stecken, dass sich das verselbstständigt. Ne? Also und im Grunde, du sagst Netzwerke, aber es im Grunde irgendwie 5 oder 10 Leute aus ganz verschiedenen Bereichen gibt, Kliniken, weiß nicht was, Kleingartenverein, Landwirtschaft, Grünflächenamt, so, die in dieser Sache sich immer mal verständigen, wie auch immer die das tun. Ob die ein gemeinsames Google Doc haben oder eine Telefonkonferenz immer im Frühjahr machen. Ne? Wie war das nochmal? Wie werden wir dieses Jahr? Müssen wir das abstimmen? Cornelia, ich würde die Gerechtigkeitsfrage gerne noch auf ein anderes Projekt, was auch in der Anmoderation schon anklang, ausweiten und da nach der Gerechtigkeit gucken, weil die so ganz offensichtlich ist. Ne? Also ich habe noch gesagt, Hessen und Sao Paulo und es geht um Essen in Schulmensen. Also daran ist ja vieles total interessant, nämlich Jugendliche einzubeziehen darin, was landet eigentlich bei euch in der Schulmensa auf dem Teller, die Mensabetreiber mit einzubeziehen, aber auch zu sagen, das ist natürlich hier in Deutschland, in Frankfurt oder so, eine ganz andere Frage als in einem ganz anderen Bereich der Welt. Und noch dazu, ne, kommen unsere Lebensmittel ja in der globalisierten Welt zum Teil auch aus Brasilien hierher und andersrum, weiß nicht, aber genau. Also ganz kurz vielleicht, wie funktioniert dieses Projekt? Es ist ja auch noch nicht, das müssen wir, glaube ich, bei allem dazu sagen, ne? Ihr seid so frisch am Start, dass wir noch nicht überall die komplett fertigen Projektergebnisse jetzt präsentieren können. Aber was ist dahinter die Idee, wie funktioniert dieses Tellerrandprojekt, sagt ihr, glaube ich, kurz. Ne?
Genau, wir sagen das Tellerrandprojekt und es geht darum, wie das Essen, was wir auf unserem Teller haben, Biodiversität beeinflusst und wie wir das im Prinzip sichtbar machen können. Und hier ist der Ansatz, dass die Projektmitarbeiterinnen eigentlich mit Schulen zusammenarbeiten und Unterrichtsmaterialien entwickeln, die im Prinzip diese Verbundenheit zwischen dem, was auf meinem Teller liegt, mit der Biodiversität eigentlich darstellen soll. Wenn wir jetzt über Lebensmittelproduktion reden, natürlich, da stecken auch immer wieder Leute dahinter, die diese Lebensmittel produzieren. Und da ist natürlich, da kommt ganz genau auch wieder diese Frage der Gerechtigkeit auch mit rein. Wenn wir über nachhaltige Lebensmittelproduktion nachdenken, dann geht es nicht nur um ökologische Gesichtspunkte, sondern auch um soziale Gesichtspunkte. Verdienen die Leute, die auf den Feldern arbeiten, egal ob hier oder in Sao Paulo in Brasilien, kriegen die einen fairen Lohn, haben die vernünftige Arbeitsbedingungen mit ausreichenden Pausen? Wie sieht es aus mit, wenn Pestizide ausgebracht werden auf den Feldern? Wie sieht es aus mit der Pestizidbelastung? Das muss ja alles im Prinzip in unsere Betrachtungen einfließen, wenn wir über Nachhaltigkeit und der Lebensmittelproduktion im Prinzip auch drüber nachdenken.
Also genau. An einem ganz praktischen Beispiel, das glaube ich allen irgendwie einleuchtet, kann man mit den Jugendlichen natürlich besprechen, wenn jetzt jeden Tag das Steak auf dem Teller liegt, Fleischproduktion braucht wahnsinnig viele Flächen, braucht unfassbar viel Wasser und so weiter, die dann für andere Sachen wieder nicht da sind. Aber es geht natürlich auch um sowas, wenn du jetzt immer den veganen Burger isst, mit dem Soja aus Brasilien, was bedeutet das unter Umständen für den Sojabauern, weiß nicht, irgendwo außerhalb von Sao Paulo?
Richtig, genau. Also ich meine, das ist die Frage, ob ich jetzt das Soja zum Sojaburger verarbeite oder das Soja an die Rinder fütter. Ja. Genau, ja, das ist immer so die Frage. Das ist auch, da kann man sich in diese Diskussion, kann man sich, glaube ich, auch wirklich verlieren. Aber das ist genau das so, dieses Sichtbarmachen, was sind auch Alternativen zu diesem Soja-Burger und dieses Hinterfragen was nehme ich eigentlich auch als Alternativen, was gibt es als Beispiele. Wie das Projekt arbeitet, ist, dass wir uns Partner gesucht haben in Hessen und in Sao Paulo. Also in Hessen ist es der Verein Umweltlernen, der auch Erfahrungen hat, mit Unterrichtsmaterialien herzustellen, der regelmäßig Workshops für Schulen durchführt. Und da findet ein sehr, sehr enger Austausch zwischen dem Projekt und diesem Verein statt, wo es geht, okay, was können wir von euren Informationen aus der Wissenschaft, die ihr habt, über den Einfluss von Nahrungsmittelproduktion auf Biodiversität umsetzen in eine Unterrichtsstunde oder in einen Workshop, in dem wir die Materialien im Prinzip so aufbauen, dass die Schulkinder, sind meistens in dem Fall sind es Jugendliche zwischen 14 und 16, dass die am meisten damit rausholen. Mhm. Und in Sao Paulo, ist die Projektmitarbeiterin, die stammt ursprünglich auch aus Brasilien, die war auch Lehrerin, deswegen liegt ihr das Thema auch persönlich am Herzen, arbeiten wir mit einer Organisation zusammen, die im Prinzip Weiterbildung für Lehrer produziert. Das heißt, da steigen wir auf die Lehrerebene ein und entwickeln da auch jetzt im Prinzip einen Kurs, der im Prinzip darstellt, hier, das sind die Ergebnisse aus der Wissenschaft, die kommen hier rein. Und das wird dann umgestaltet, wo im Prinzip die Lehrer dann sagen, okay, hier sind die Informationen für mich, die ich dann wieder nutzen kann, um im Prinzip das Thema meinen Schülern näher zu bringen.
Aber es geht, glaube ich, auch noch weiter, wenn ich euch richtig verstanden habe. Also zumindest perspektivisch ist das, glaube ich, die Idee, ne, als nur, wir bringen euch jetzt was bei, vielleicht auf eine andere Art und Weise, sondern ihr guckt auch,
wie funktioniert es in den Schulen?
In meiner konkreten Mensa. Jetzt gehe ich mittags dahin und habe irgendwie total mir drauf geschafft, wie das alles ist und die Komplexität verstanden. Und ne, also einerseits kann ich natürlich gucken, wie kriege ich pflanzliches Protein? So, zack, wäre das Soja da. Und jetzt ist mir aber irgendwie klar, dass die Gerechtigkeitsfrage noch da ist, wie viel verdient dieser Sojabauer oder so. Und dann gehe ich mittags in die Mensa und alles sieht ganz anders aus.
Mist. Und dann ist die Frage, und jetzt kommt da natürlich der Mensa-Betreiber, das haben wir genauso wie in dem vorigen Projekt auch, der hat natürlich auch dann wieder so ganz vieles im Hintergrund. Er muss gucken, das Essen muss einfach zu kochen sein, das Essen muss, es darf ja natürlich auch nicht zu teuer sein.
Ich wollte gerade sagen, meistens geht es bei den Ausschreibungen, welcher Caterer wird es denn, vor allem um Preis, oder?
Es geht um den Preis. Also wie schaffe ich es im Prinzip als Mensa-Betreiber, möglichst günstiges Essen für die Schüler bereitzustellen, das gleichzeitig auch noch entsprechend mit produziert ist, dass die Natur möglichst wenig geschädigt wird und die Bauern, die es produzieren, auch möglichst gerecht behandelt werden. Also das ist schon ein schwieriges Problem. Ich weiß nicht, inwieweit wir das Problem in diesem Projekt noch angehen. Das ist genau die Sache. Im Moment liegt unser Fokus wirklich auf der Erarbeitung von den Unterrichtsmaterialien. Ja. Diese Zusammenarbeit mit den Mensen, das ist erst im nächsten Schritt geplant. Okay.
Genau. Aber Alexandra, ich sehe manchmal so ein Funkeln in deinen Augen, wenn es darum geht, wenn es schwierig wird. Und du grinst jetzt auch so. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ja genau der interessante Punkt ist, wo die Jugendlichen mit diesem Mensa-Betreiber zusammensitzen und sagen, ey, Alter, aber ne, so geht es jetzt hier irgendwie nicht, dass du uns den Billo-Sojaschrot irgendwie zu Burgern verpresst, weil wir haben gelernt das und das und das und wir wollen es ganz anders. Und dann sitzt der Mensa-Betreiber und sagt, ja, würde ich auch, aber wir sind nicht in Wolkenkuckucksheim, sondern ich muss zusehen, dass meine Produktionskosten für deine Portion, weiß ich nicht, maximal bei 2,50 € liegen. Und das ist ja so ein Punkt, also vielleicht jetzt gar nicht konkret in diesem Fall, aber der für dich und für das ISO eigentlich der spannendste ist, wo man sagt, wir blenden diese ganzen schwierigen Sachen nicht aus, ne? Sondern wir gehen richtig rein in diesen Streit. Also wir sagen nicht, oh ja, ist irgendwie schwierig und mogeln uns drumrum, sondern genau das anzusprechen und es auch mal krachen zu lassen im produktiven Sinne aber, ist wichtig.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist genau die Kunst in diesen Lehr- und Lernformaten, die das Tellerrand-Projekt entwickelt, im ersten Schritt Komplexität greifbar zu machen. Also genau das zu verstehen, diese verschiedenen Drücke, die sozusagen in der Welt da draußen sind, warum die Dinge erstmal so sind, wie sie sind. Und dann auch sozusagen die Schülerinnen und Schüler im ersten Schritt in die Lage zu versetzen, überhaupt zu sehen, wo denn Ansatzpunkte wären. Und dann ist die Frage, okay, wenn in so einer Projektwoche zum Beispiel der Erfahrungsraum so intensiv war, dass sie sagen, okay, und jetzt wollen wir was tun. Wir wollen jetzt mit dem Mensa-Betreiber mal sprechen. Dann ist das was, was wir auf jeden Fall zulassen sollten. Ob das dann gleich morgen in einem veränderten Catering mündet, da kommen dann wieder viele Strukturen, Institutionen, Schwierigkeiten dahinter. Das ist dann sozusagen das, woran sie dann weiterarbeiten können. Und das ist genau das, was ich vorhin auch beschrieben habe. Dieses, es entsteht was, man setzt einen Funken, einen Impuls und der kann auch weiterleben, selbst wenn unser Tellerrand-Projekt als solches abgeschlossen ist. Aber wir haben vielleicht ein kleines Fünkchen lostreten können, das dann bei einigen weiterlebt, weiterarbeitet und da auch ein Bewusstsein erstmal schafft. Und das kann genauso Richtung Mensa gehen, das kann auch Richtung Elternhaus gehen. Das kann dahin gehen, was kaufe ich mir, wenn ich unterwegs bin? Wie versuche ich da meine Ernährung zu gestalten? Und was wir da versuchen, ist genau diese erlebbaren Räume. Und ich fände es super, wenn uns das gelingt, im Laufe dieses Projektes zum Beispiel auch mal eine Videokonferenz Sao Paulo, Frankfurt zu machen.
Das wollte
also
ich gerade sagen.
Also zwei konkrete Schulklassen zusammenzubringen und die erzählen sich einfach mal, wie sieht es denn bei euch aus in der Mensa? Was esst ihr denn sonst so? Was gibt es da eigentlich für kulturelle Unterschiede? Sind die so groß, wie wir glauben? Oder
gibt es doch überall Pommes?
Genau, also das irgendwie in den Dialog und dieser Erfahrungsraum, das wirklich greifbar zu machen, das ist für mich der Kern und die Konflikte darin, aber dann eben nicht zu negieren und zu sagen, ah ja, wird schon, sondern das auch wirklich rauskommen, rauszuarbeiten und im Kopf irgendwo klarzukriegen, dass manchmal die Welt nicht so einfach ist, wie sie ist und dann aber den Faden, den ich als Einzelmensch, als Institution gehen kann, da sozusagen auch eine Erkenntnis sozusagen zu produzieren.
Jetzt habt ihr vorhin schon angedeutet, dass ihr im Grunde ja Großes vorhabt und ich habe es in der Anmoderation auch gesagt. Also kleiner als wir wollen die Forschung verändern, machen wir es ja nicht. Ne? Was heißt das denn aber genau? Also du hast schon gesagt, ich habe dann vorhin gesagt, ihr bohrt den Eiffelturm nicht, den Elfenbeinturm auf. Ne? Also Forschende gehen raus und hören sich an, was das mit den Ausschreibungen des Klinikbetreibers irgendwie auf sich hat und warum das alles noch viel schwieriger macht. Aber was heißt es für euch so insgesamt? Vielleicht auch mal, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen kann, zu sagen, wenn ihr euch jetzt so 10 Jahre weiter, wenn ihr 10 Jahre weiter guckt, was hättet ihr denn gern verändert bei Senckenberg? Vielleicht angefangen mit Alexandra.
Genau, ich kann ja als Kooperationspartnerin von halb außen das vielleicht souveräner beschreiben. Es geht, glaube ich, darum, zu zeigen, dass man die Probleme, denen wir uns in der Forschung widmen, in der naturwissenschaftlichen Forschung, eben aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann und das über Kooperationen sozusagen was losgetreten werden kann, was Richtung Handlungskompetenz bei Praxisakteuren geht, was Richtung Forschungskompetenz bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geht. Also genau das, was ich vorhin angedeutet habe, so wir haben Formate, in denen man Aushandlungen in wissenschaftliche Prozesse einbeziehen kann. Das ist was für Naturwissenschaftlerinnen nicht gleich auf der ersten Hand liegt. Weil Aushandlung, das ist sozusagen der politische, der gesellschaftliche Raum. Aber den so zu strukturieren, methodisch so zu unterlegen, dass er dennoch wissenschaftlichen Prinzipien genügt und da die gleiche Glaubwürdigkeit und Rigorosität sozusagen hat wie ein Laborverfahren mit Pipetten und Genomanalyse.
Jetzt könnte ich ja mal als Advocatus Diaboli sagen, wieso soll ich mir das denn auch noch auf den Tisch ziehen? Ne? Wenn ich hier irgendwie bei Senckenberg bin, so eine Stelle habe und, weiß nicht, Matthias Nuss oder so, eigentlich doch Insekten mein Thema sind.
Genau, und das ist, das muss nicht jeder und immer machen. Das ist, glaube ich, die wichtige Nachricht. Wir brauchen diese Grundlagenforschung und das braucht man sozusagen als Basis. Um dann an den Punkten, das ist vorhin beschrieben, immer da, wo der Seufzer kommt, da ein Angebot zu machen und zu zeigen, okay, ihr könnt einmal seufzen und dann können wir zusammen weiterschauen, wie man über den Seufzer hinwegkommt. Und das geht eben über dieses Problemverständnis, Handlungskompetenzen, Forschungskompetenzen aufbauen und das ein Stück weit auch als wissenschaftliche Qualität zu verstehen, wenn Veränderungen in der Gesellschaft beobachtbar werden. Also das auch als ein Forschungsziel mit aufzunehmen. Und das ist natürlich auf einer anderen Seite bereichernd sozusagen, wenn man über den Tellerrand der Disziplin hinausschauen kann. Den Elfenbeinturm, ich würde ihn nicht anbohren, vielleicht eine Tür aufmachen, damit er nicht gleich einbricht. Aber da Türen und Fenster zu öffnen und irgendwie zu schauen, was passiert eigentlich mit unseren Daten, werden die auf einmal anders? Erhebe ich andere Daten vielleicht? Wir hatten das in einem anderen Beispiel, wo wir wirklich mit Landwirten die Monitoring-Daten zu Insekten ausgewertet haben und die konnten uns sehr genau sagen, was die Praxis sozusagen, welche Pestizide angewendet werden, warum dort Stoffe noch im Boden zu finden sind, die vielleicht den Insekten schaden. Und an diesen Punkt wäre eine Wissenschaft alleine gar nicht gekommen, weil dieses Verständnis für die Praxis gefehlt hat. Mhm. Und das hat nochmal eine Interpretation der Daten auf eine ganz andere Ebene sozusagen gehoben. Man hat nicht nur gemessen, wir finden so und so viel Schadstoffe im Boden und deswegen ist es für Insekten dort schwierig, sondern wir wissen, warum die da sind und wo man ansetzen kann. Und das ist so dieser eine Schritt weiter, den man da sozusagen gehen kann.
Ich würde kurz reingehen und Cornelia mal nach der 10-Jahres-Perspektive fragen. Und du als jemand bei Senckenberg, woran würdest du in 10 Jahren sehen, dass ihr einen guten Job gemacht habt?
Genau, auf der einen Seite, ich teile das jetzt mal auf in die individuelle Ebene und dann auch die institutionelle Ebene. Also auf individueller Ebene, also wie Alexandra hat ja schon gesagt, wir brauchen diese Wissenschaftler, die sich auf diese Prozesse einlassen und die sagen, okay, wenn der Seufzer kommt, jetzt mache ich weiter, jetzt bohre ich weiter. Das ist für einen Wissenschaftler dann auch so ein Schritt, wo er dann häufig sagt, das hat jetzt aber eigentlich nichts mehr mit mir zu tun und du musst, es braucht eigentlich, ich muss ehrlich sagen, es braucht Mut, sich dem zu stellen. Und dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt auch und es muss auch nicht jeder machen. Wir brauchen die Grundlagenforschung und das ist auch völlig in Ordnung. Aber diejenigen, die das möchten, dass wir die auch wirklich ausrüsten mit dem nötigen Handwerkszeug. Wir machen innerhalb von unseren Synthesis and Solution Labs natürlich nicht nur begleiten wir die Projekte auch dadurch, dass wir ihnen im Prinzip Mentorship und Training geben, also dass die Leute auch ein bisschen eine Ausbildung bekommen. Wie führe ich solche transdisziplinären Prozesse durch? Dass wir also auf der einen Seite die Wissenschaftler haben, die sagen, okay, diese Frage, warum hakt es hier jetzt? Ich möchte jetzt nach diesem Seufzer weitermachen, dass die das gerne machen, dass sie das Handwerkzeug haben, auch es weiterzumachen.
Das ist jetzt eigentlich auch ein bisschen der Aufruf, reicht Projekte ein, bewerbt euch. Und man kann ja auch sagen, es gibt auch Finanzen dafür und ihr müsst nicht alles alleine machen. Ne?
Richtig, also ihr müsst nicht alles alleine machen. Ihr habt ein ganzes Team hinter euch, was euch unterstützt und hilft.
Und ihr habt auch die Ressourcen, manchmal noch eine zusätzliche Stelle zu schaffen für eine Wissenschaftliche
Mitarbeiterin,
die irgendwas macht.
Genau, wir haben die Ressourcen, die Projekte im Prinzip finanziell mit Stellen und so weiter zu unterstützen. Aber jetzt nochmal zurück zur institutionellen Ebene auch, dass wir Senckenberg bekommt ja im Prinzip sehr viele Drittmittel. Wir reichen ja sehr viele Projekte auch ein, dass wenn Forschungsprojekte auch eingereicht werden, dass gleich mit drüber nachgedacht wird, wie kann ich Akteure im Prinzip mit einbeziehen? Wie kann ich sie mit in meiner Forschung mit einbeziehen? Wie kann ich Forschungsfragen stellen, gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren? Dass man im Prinzip in dem Forschungsprojekt angelegt schon über diesen Seufzermoment eigentlich rauskommt. Dass wir dann sagt, okay, wir haben dass man auch im Prinzip dadurch, dass wir von Anfang an mit Akteuren arbeiten, deren Perspektiven auch schon in die Forschungsfragen mit einbringen. Und die Forschungsfragen entsprechend auch schon aufsetzen, dass wir vielleicht gar nicht erst zu so einem Seufzermoment kommen, sondern schon gemeinsam dann weiterarbeiten können und sagen, okay, hier kommen unsere Lösungen.
Also andersrum wäre es so, dass in 10 Jahren du dich nicht retten kannst vor Anfragen, weil, weiß ich nicht, 50% der Projekte bei Senckenberg eigentlich schon weiterdenken möchten und bei euch irgendwie Unterstützung suchen würden, wäre vielleicht was. Das andere, was mir gerade im Kopf so ein bisschen aufgeht, ist, oft ist das ja auch ein Vorwurf an Grundlagenforschung. Ne? Das, was ihr macht, genügt so sich selbst, aber was hat das eigentlich für Praxisrelevanz oder wo ist eure Wirkung? Ne, wie ist das eigentlich messbar, was ihr da macht und so weiter. Also was ich mir vorstellen kann, ist eben, dass auch Fördermittelgeber diese Sache im Grunde forcieren wollen, weil Sachen messbar werden, ne? Also wie sie sozusagen ins reale Leben und in die Welt übersetzt werden. Seht ihr das vermehrt?
Also in der Breite auf jeden Fall. Also in der Nachhaltigkeitsforschung ist es seit 20 Jahren wird es sozusagen immer mehr, wo auch in Ausschreibungen ganz konkret gefordert wird, dass eben nicht nur die Wissenschaft, sondern dass auch Praxispartner mit an Bord sind. Hat immer wieder mal Probleme, wer kriegt was, wie finanziert. Die Wissenschaft kriegt immer mehr Geld als die Praxis. Da hat man sozusagen, da muss man dann auf eine andere Art diese Augenhöhe der Zusammenarbeit auch herstellen, also sozusagen auch in den kommunikativen, sozialen Prozessen dann da das ermöglichen. Und gleichzeitig gibt es noch einen Diskurs darum, was ist eigentlich exzellent. Und das ist das, wo sozusagen die gängigen Maßstäbe, man braucht eine Publikation, möglichst viele Publikationen in möglichst hochrangigen Journals, wonach auch immer sich diese Hochrangigkeit bemisst.
Also wer bei Nature und Science publiziert hat, hat den Ritterschlag im Grunde.
Genau. Ja. Und dass man eben die Projektmittel einwirbt, die dann wieder in diese Publikation einzahlen, dass man möglichst oft zitiert wird. Das sind sozusagen die, sag ich mal, zählbaren wissenschaftlichen Exzellenzkriterien. Und mit dieser letztendlich auch geforderten Wirksamkeit der Forschung wird es ein Stück weit durchgerüttelt. Und da gibt es natürlich einen breiteren Diskurs im Wissenschaftssystem, sage ich mal. Wie kann man eigentlich die Wissenschaft, die abläuft, sozusagen fruchtbar machen für Anwendungen und das nicht nur in Form von Patenten für irgendwelche technischen Lösungen, sondern eben auch für sowas wie soziale Innovationen. Und wie kann ich die dann wieder beschreiben und sozusagen als Forschungsleistung auch wieder darstellen? Und das ist natürlich nicht einfach, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich einen langwierigen Prozess, ich brauche furchtbar viel Zeit dafür, erstmal das Problem mit den Akteuren zu erarbeiten. Dann muss ich schauen, dass ich das Wissen dieser ganzen Menschen zusammenbringe. Ich muss sie beteiligen in einem strukturierten Verfahren. Ich habe das vorhin gesagt, so selbstkritisch eigene Grenzen reflektieren und einen Schritt weitergehen. Das ist ja alles das ist kein einfacher Weg, das muss man schon dazu sagen.
Ja? Und der braucht Zeit.
Und der braucht Zeit, der braucht Ressourcen im Kopf und natürlich auch Geld. Und aber das auch so qualitätsvoll zu machen, dass es methodisch geleitet ein Prozess ist, den ich auch im Wissenschaftssystem wieder beschreiben kann. Und da geht es ganz viel um Qualitäten von Forschung und diese wirklich zugänglich zu machen und dann zu sagen, es gibt sowas wie exzellente transdisziplinäre Forschung. Und wenn wir hier exzellent, dann rütteln wir auch an den, sag ich mal, an dem allgemeinen Exzellenzprinzip in der Wissenschaft.
Also geht eigentlich darum, zu verhindern, dass es so Pseudobeteiligungsprozesse gibt. Ne? So check, 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 haben wir auch gemacht. Ja, ja, bla, bla, können wir abheften. So hier, lieber Fördermittelgeber, hast du den Nachweis. Sondern es geht darum, das auch wirklich ernst zu nehmen und durchzuziehen. Und ihr stellt, oder du, und die Wissenschaftswelt ja wahrscheinlich auch, eben die Frage, wie wird das gleichrangig zu dem, was bis heute gezählt wird, nämlich Nature and Science Publikationen, Zitationen und so weiter, auch irgendwie in die Kriterien eingebunden. Ne? Also das ist, und vor allen Dingen gleichrangig. Also wenn die Frage kommt, die ich vorhin gestellt habe, wieso soll ich mich jetzt damit auch noch beschäftigen, warum soll ich das auch noch auf meinen Schreibtisch ziehen, kannst du sagen, weil du damit deine Exzellenz eben auch genauso messbar steigerst, wie wenn du jetzt das nächste Paper raushaust.
Genau, weil hinter dem Paper steht also das ist ja nicht nur, dass man was geschrieben hat, sondern da gibt es dann ein Begutachtungsverfahren, es wird geschaut, dass die wissenschaftliche Qualität in diesem Papier stimmt. Das ist quasi, die Publikation ist ein Sinnbild dafür, dass es eine gute Forschung war. Mhm. Weil es haben andere Gutachter nochmal geprüft, haben draufgeschaut, haben gesagt, ja, die haben alles richtig gemacht, das ist sozusagen verlässlich, was da rausgekommen ist. Und genau solche Verfahren brauchen wir auch für transdisziplinäre Forschung, wo wir sozusagen zum Beispiel, es gibt die Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung, die genau an dem Punkt arbeitet. So, was sind die Qualitäten genau, wie können wir sie beschreiben und wie können wir sie auch zum Beispiel bei Vergabeverfahren für Forschungsmittel, bei der Bewertung von Projekten, wenn sie abgeschlossen sind, dann auch nochmal abprüfen, um da eben auch diese Qualität dann wieder sichtbar zu machen und greifbar zu machen.
Du wolltest ergänzen, Cornelia.
Ich wollte da jetzt nochmal einhaken und zwar jetzt wieder auch ganz, ganz konkret auf unsere Synthesis und Solution Labs zurückkommen, weil wir bekommen ja auch Geld vom Bund und von den Ländern. Und unser Fördermittelgeber möchte auch wissen, woran wir unseren Erfolg messen. Ja. Das heißt, wir sind im Moment jetzt auch innerhalb des Teams in einem Prozess zu überlegen, woran wissen wir, woran können wir festmachen, dass unsere Labs erfolgreich waren und auch in Zukunft sind. Und das ist für uns im Moment so ein Projekt. Und die Frage ist, es reicht ja nicht, wenn wir einfach nur sagen, ja, wir haben mit so und so vielen Leuten gesprochen und so vielen Leute in unseren Workshops gehabt.
Teilnehmerlisten.
Genau, Teilnehmerlisten. Das ist aber eigentlich nicht das Maß unseres Erfolges, sondern wir wollen ja eigentlich dann am Ende sehen, dass sich irgendetwas verändert hat. Und wenn es auch nur einer der Teilnehmer war, der zum Beispiel jetzt im Tellerrand-Projekt plötzlich sich überlegt, ich esse jetzt anders, oder einen Teilnehmer in dem Projekt in Dresden, der sagt, ich mache jetzt aber meine Maat anders, dann ist das für uns ein Erfolg, den wir messen können. Aber wir müssen selber für uns auch in einem Aushandlungsprozess nochmal festlegen, woran messen wir eigentlich unseren Erfolg und wo denken wir, dass unsere Projekte erfolgreich sind.
Ja. Man könnte sagen, Senckenberg hat sich auf einen Weg gemacht, der ganz schön komplex ist. Ich glaube, das ist rausgekommen. Ne?
Ja.
Der natürlich im besten Fall ganz viele Leute mit einbezieht und damit Wissenschaft total öffnet und ja auch die Relevanzfrage nochmal ganz anders beantwortet. Ne?
Ja.
Und der ein bisschen dauern wird. Ich wünsche euch ganz viel Glück und Erfolg. Wir sehen uns sicherlich bald wieder, vielleicht, weiß ich nicht, in 2 Jahren oder so, wenn man nochmal genauer gucken kann, ne?
Ja.
Wie viele Leute habt ihr erreicht? Nicht nur teilnehmerlistenmäßig, sondern auch im Sinne von einer Veränderung, die trägt und bleibt.
Genau.
Und vielleicht noch von Cornelia ein letzter Aufruf an die Kolleginnen und Kollegen intern bei Senckenberg und so. Willst du nochmal sagen?
Genau, ein letzter Aufruf. Genau, wir sind jetzt dabei, den nächsten Call vorzubereiten. Genau, im Juni 2026 geht die neue Ausschreibung auf. Sie läuft dann bis September. Es gibt dazu wieder eine Informationsveranstaltung. Wir planen auch nochmal 2, 3 Capacity-Building-Workshops dazu, die die Leute unterstützen sollen, ihr Projekt zu entwickeln. Also wir freuen uns wieder auf ganz viele neue Eingaben. Wir haben auch zusätzlich zu dem Call noch einige andere Sachen geplant. Genau, wir wollen Leute, die sich für diese transdisziplinäre Forschung, ich sage jetzt mal wirklich über den Tellerrand hinaus, interessieren, dass wir die auch regelmäßig innerhalb von Senckenberg dann zusammenzubringen und so einen Austausch auch innerhalb von Senckenberg dann nochmal zu fördern.
Also vielleicht, liebe Leute, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr euch fragt, muss es eigentlich mit diesem Seufzer immer, also will ich eigentlich durchseufzen?
Muss ich durchseufzen oder ruft mich einfach an? Genau, so ungefähr.
Wunderbar, ganz vielen Dank, Cornelia Krug und Alexandra Lux.
Vielen Dank.
Auch Ihnen, liebe Zuhörenden, danke ich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Mein Name ist Susanne Schädlich, ich bin Wissenschaftsjournalistin und moderiere diesen Podcast. Und wie immer finden Sie in den Infos zu dieser Folge noch weitere Links und interessante Sachen zum Weiterlesen. Unter anderem verlinken wir auch nochmal die Podcasts mit zu den Insekten in Sachsen. Bleiben Sie uns gewogen. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss und